Es ist Zeit für einen weiteren Après-Ski-Talk. Grüß euch miteinander. Wir sind heute unweit vom Zielgelände in Saalbach-Hinterglemm im Swishi-Stübli. Wir werden dort diskutieren in erster Linie über die erste Woche bei diesen Weltmeisterschaften. Und wir machen das heute mit quasi dem einzigen Mann, der gestern bei dieser haarigsten Party von der Weltmeisterschaftsgeschichte ist, ungeschoren davon gekommen, Bernhard Russen. Grüß dich, Bernhard. Du hast die Haare schön.
Ja, genau.
Ist nicht selbstverständlich, oder? Wenn man sich an die Bilder erinnert, die man schon gestern Abend hat sehen konnte, von unseren Abfahrtshelden, die sich gegenseitig regelrecht zerschnitten haben. Du bist eben auch an dieser Party gewesen, hast müssen kämpfen um deine prächtigen Locken.
Ja, im Moment hast du müssen kämpfen. Also, die Versuchung war relativ gross gewesen, dass man reinläuft. Du hast dich immer müssen bewegen. Du hast nie dürfen an einem Ort stehen, hocken bleiben. Und, in dem Moment, wo es ernst gegangen ist, wo einer die Idee hatte, man könnte doch jetzt auch noch,
ja,
habe ich schon etwas ins Auto müssen holen.
Okay, gut.
Aber die Party war nachhaltig. Man merkt es immer noch ein bisschen hier im Schweizer Stübli. Man schmeckt es noch ein bisschen.
Aber so soll es ja auch sein.
Fantastisch.
Oder?
Fantastisch.
Hast du schon, ich meine, dass man sich gegenseitig die Haare zerschneidet, du hast ja auch schon einiges erlebt. Du hast auch grosse Feiern zelebriert in deinem Leben. Du bist Olympiasieger geworden, Weltmeister geworden, aber hast du etwas Vergleichbares erlebt, wie das, was gestern passiert ist?
Haar nicht, und ich finde, das ist eigentlich ganz eine vernünftige Angelegenheit. Das wächst ja alles nach.
Genau. Ich habe mich grausam aufgeregt, übrigens, wenn ich heute die Kommentare hab gelesen in diesem Portal, ich müsste sagen, wir sind das Bünzli-Volk. Meine, die Österreicher, die Deutschen, die wir sie begegnen, die Franzosen, die Italiener, sie haben alle gesagt, leck, habt ihr geile Siechen, oder so eine geile Truppe, das zeigt ja auch, oder? Wie die harmonieren miteinander, wie die es lustig haben.
Ja.
Und bei uns überall geht gar nicht, oder? Oh, es sind schlechte Vorbilder für unsere Kinder. Was machen wir denn, wenn die Kinder so in die Schule gehen und so weiter? Ja, nur solche Sachen.
Okay, dann darf ich jetzt aber, was früher passiert ist, nicht mehr erzählen, weil das wächst nicht mehr an. Wie die ganzen Hemmlichregen und Posen, die zu kurz geworden sind im Laufe vom Abend, das ist dann eher so ein bisschen der Fall gewesen. Das ist zum Kleider gegangen, wo ich nicht nachlag.
Nein, aber
Spass beiseite. Ich glaube, weißt du was? Ich habe Mengen grosser Erfolg von Schweizer Teams erlebt.
Ja.
Und das ist jetzt sehr wahrscheinlich für mich vom Gefühl her der absolut grösste gewesen. Und zwar nicht, weil ein Schweizer gewonnen hat und noch einer auf dem Podest ist, sondern weil erstens ein gutes Schweizer Resultat, sehr gutes Schweizer Resultat da war, sicher nicht alle zufrieden. Wir sind mehr unzufrieden gewesen, also unzufrieden von ihrem Resultat, als zufrieden. Also drei sind sicher unzufrieden gewesen, und die anderen zwei haben gelacht dabei. Aber die Harmonie, nicht gespielt,
ja,
spontan, ja, die Harmonie, ich meine, ich bin dort bei dieser Siegerehrung gewesen, gestern, wenn man runtergeschaut hat und die Typen gesehen hat, alle zusammen wie eine Wand. Hinter den besten zwei, oder hinter den besten drei, natürlich, bei einer Siegerehrung. Das habe ich noch nie erlebt. Und das ist nicht gespielt, sondern das ist wirklich so funktioniert. Das ist mit dem Grund vom Erfolg von dieser Mannschaft.
Eben, ich habe mir das vor allem bei Marc Odermatt gedacht, oder? Als Titelverteidiger, wenn du dann fünft wirst, bist du ja sicher nicht so happy. Aber wenn du die Bilder hast gesehen von dieser Siegerehrung, wo die Kamera auf ihn geschwenkt hat,
ja.
Wenn du es nicht besser gewusst hättest, hätte ich das Gefühl gehabt, der Marco hat gewonnen.
Ja, es ist nicht nur der, wenn die Kamera auf ihn geschwenkt hat, sondern es ist so gewesen.
Ja.
Es ist der ganze Abend so weitergegangen. Alles zusammen zu einem vernünftigen Mass. Das muss ich eben auch sagen. Es hat nicht ausgeartet. Also wirklich grosse Klasse. Ich bin begeistert.
Im 1991 ist ja hier auch eine Gold- und eine Bronzemedaille gefeiert worden im Schweizer Haus. Dort ist aber, glaube ich, ein bisschen unvernünftig geworden. Da bist du dabei gewesen.
Aber nicht Mannschaft. Da ist unvernünftig, ist eine ganz kleine Mannschaft geworden. Ist der Kommentator und der Co-Kommentator vom Schweizer Fernsehen ist eher unvernünftig geworden.
Ja.
In dem, dass der Kommentator das hippie gesagt hat, und jetzt tun wir eigentlich ein Wetttrinken machen. Weil er behauptet, er sei Studenten Weltmeister im Bier trinken. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, aber ich habe deutlich verloren, das ist klar.
Und bist
dann schlecht gegangen.
Ja.
Schlecht geendet, ja.
Eben. Und du hast am nächsten Tag, ist ja die berühmte Geschichte, wo du hättest eine Kombination kommentieren und
kommentieren.
Analysieren, ja, habe ich ja, wollen sagen. Ich wollte nicht das zweite Glied tun.
Ja, ja,
oder?
Ja, ja.
Du hättest sollen analysieren, warum dass der Christian Gedina, der Pauli Akkola, hat vom Podest gestossen im Slalom. Und da ist relativ wenig von dir, weil du geschlafen hast.
Ja, die Frage ist von weit hergekommen. Hat es irgendwann nur gehört, dass mich Matthias fragt, warum ist das möglich? Und dann, ich müssen sagen, Entschuldigung, um was geht's? Muss ich bin wirklich eingeschlafen.
Matthias Hüppi, ja, nicht nur ein begnadeter Fußballfachmann und ein legendärer Kommentator, sondern auch sehr ein impulsiver Mensch. Ich kann mir vorstellen, er ist ein paar Tage nicht so gut auf dich sprechen.
Nein, überhaupt. Nein, das stimmt überhaupt. Nein, er hat einen riesen Spass dabei gehabt, weil er ja auch gewusst, warum es passiert. Ich hatte einen schlechten Sitz gehabt. Die Sonne hat genau auf mich hingeschienen und er war im Schatten gewesen. Also, voilà. Das wäre dann die Erklärung von dem.
Gut. Schauen wir die erste WM-Woche ein bisschen aufarbeiten. Was ist dir jetzt besser eingefahren? Der Super-G von Marco Odermatt oder die Abfahrt von Franjo von Alma? Was hat dich mehr berührt?
Ja, fangen wir hinten an. Ich glaube, die Abfahrt von den Herren ist von der Dramaturgie her so etwas von perfekt. Du kannst es nicht besser schreiben, oder? Wie es gelaufen ist, auch von der Startnummer. Wer ist wann gekommen?
Monne mit Startnummer 8, lass mal.
Wo der Alexi drinnen war, habe ich gesagt, es ist gelaufen. Ja. Fertig, Schluss. Es kann gar niemand mehr schon ankommen, weil die Sekunden ist doch recht gross gewesen, oder? Wenn man es umsetzt auf Meter, dann sind das zwischen 35 und 40 Meter, die er im Zielvorsprung gehabt. Das ist weit. Und nachher, das hat mich irgendwie auch gefreut, dass der Kriechmeier das abgebracht hat. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine riesige Geschichte, oder? Mit der Verletzung, mit der Vorbereitung und selbst im Vorwinter überhaupt nicht in Form, nie eine Nummer gewesen, ausser ja im Super-G. Ja. Und dass er da daheim die Medaille hätte können machen, das habe ich auch grossartig gefunden. Also von der Dramaturgie ist es das Rennen gewesen.
Ja, Bernhard Nuschall zum Kriechmeier.
Ja.
Er hat sich auch nicht schwer verletzt in Wengen. Oder? Es ist eine starke Szene vom Innenband. Und ich behaupte sogar, ich habe das schon mit dem Hans Knaus besprochen, genau das hätte mir im Hinblick von dieser WM geholfen. Vincent Kriechmeier, ultrasensibler Typ, hat das nicht gern, wenn vor so einem grossen Rennen der Fokus auf ihn gerichtet ist. Da hätte er auch noch nie realisiert, wenn er der Top-Favorit war. Jetzt war er in dieser Aussenseiterrolle dank dieser nicht besonders schwere Verletzung. Genau das hat ihm geholfen.
Also ich glaube nicht, dass es das irgendwie auch bewusst gemacht hat, oder?
Du stürzt nicht bewusst zu Mengen im Ziel.
Nein, stürzt sicher nicht, oder? Aber wie stark wird dann die Verletzung auch kommuniziert und so weiter? Ja. Da kann ich mich nicht äußern, so. Kein Mediziner. Aber es ist bekannt, gerade bei uns im Skisport, dass wenn einer eine Verletzung hat, die ihm ein bisschen Pause aufdrängt, wo er gerade einen kurzen Moment nicht mehr im Rhythmus ist und dann zurückkommt, dass das wie Doping wirkt. Also gesund sein, können wieder auf das Knie drücken, wieder können voll andrücken, das ist wie ein Doping. Haben wir schon mehrmals erlebt.
Ja, wir sind
Zurbrücken.
Genau, Knie-Generation 1985.
Ja. 3 Wochen später.
Nach der Meniskus-Operation, oder?
Eben, Operation war auch wieder relativ gewesen. Ich weiss es auch nicht, wie man das macht. Aber es ist bekannt, es kann auch über Krankheit oder kleine Verletzungen. Ja. Das sehen wir immer wieder, dass der Spitzensportler, der ein bisschen angeknackt ist, wenn man ein bisschen etwas, eine Zwangspause muss einlegen, die automatisch ihm die Energie zurückbringt, die er braucht, oder die Spannung. Und dann kommt die Überspannung vom Top-Favoriten dazu. Das kann ich absolut verstehen. Ja. Nur, muss es dann eben runterbringen. Weil wenn du am Start stehst, gibt es nichts, der sagt, ich bin nicht mehr Top-Favorit, ich mache da gemütliches Pferdchen und dann wird er schon raus. Das geht nicht. Ja. Gerade auf dieser Piste hat gestern jeder irgend an einem Ort das Limit gesucht, wo man könnte noch ein bisschen enger, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen direkter fahren. Und dann, ich habe gesagt, ich fahre mit dem Drama von der Abfahrt an. Die absolut verrückteste Leistung ist der Super-G von Marco.
Aber jetzt über Fabio von Almen hast du es noch nicht gehört. Du hast nur mal erzählt, wie du dich wahnsinnig gefreut hast als Urner, dass der Oberösterreicher Vincent Kriechmeier das so begnadet hat,
okay, ins Ziel
gebracht, ohne hat angelöst.
Ich werde nachher wieder darauf zurückkommen. Ich
du jetzt super, fertig machen.
Tapfert abhaken.
Nein, jetzt noch etwas von Almen.
Gut. Von Almen, den kannst du nicht beurteilen, ohne nicht die anderen auch noch anzuschauen. Von Almen hat am Alex Simone seine Fahrt gesehen. Mhm. Er hat das Resultat gekannt. Mhm. Jetzt kommt für Tori, die sind ja
auch. Glaube nicht, dass er die Fahrt gesehen hat.
Doch, er hat es gesagt.
Die? Doch. Okay.
Er hat es gesagt, er hat Alex seine Fahrt gesehen.
Okay.
Das geht. Das sind was, 6, 7, 8 Minuten, oder?
Vom 8. bis zum... Nicht ganz. So. Er hat der von allem ein Selfie gehabt, der Mones 8. Ja. Sind zwei Athleten.
Also 7 Minuten.
Ja, gut.
weißt du, ich schiele schon über. Ja. Du, wenn du in der heutigen Zeit am Start bist, siehst du die Fernseher, aber du kannst schon drauf schauen oder die Augen zu machen.
Ja.
Also er hat gewusst, da muss ich... Da reicht eine normale Fahrt heute nicht. Und wenn man jetzt die Bilder anschaut, also sagen wir nur einzelne Bilder vom Franjo, dann ist das einfach ein Gedicht. Also ich meine, ich habe jetzt immer noch die Bilder im Kopf, wie er über die Sprünge geht. Es gibt keinen, schon ein Riesenathlet. Aber es gibt nicht einen Haufen, die so kompakt über die Sprünge gegangen sind. Immer im richtigen Gleichgewicht, immer in der gleichen Neigung. Und selbst wenn er die Landung nach der Landung sofort in die aerodynamische Position, das ist absolut gigantisch gewesen. Obwohl, zwischendrin haben wir auch wieder ein Schrecks halbe Sekunde
gehabt. Zwei Schocker hat's gehabt,
ja,
oder?
Genau. Ja. Aber das hat ihm nicht ausgemacht. Er ist auf der Linie geblieben und ist weiter. Das ist...
Er hat etwas, was man, glaube ich, nicht lernen kann, oder? Einfach auch die Gabe, den Ski einfach so unfassbar zu gehen. Ich glaube, es gibt technisch bessere als der Franjo von Almen.
Es ist nur schwierig, auf dieser Abfahrt zu sagen, ich lasse den Ski einfach gehen, weil es gibt Momente, es hat ja 3 Kurven drin gehabt, 3 langgezogene Kurven, die leider im Fernsehen nicht so richtig übergekommen sind. Aber die hören nie auf. Du siehst, im Ansatz von der Kurve siehst du nicht, wo der Ausgang ist. Und dann siehst du während 200 Meter nicht. Also du musst immer wieder ganz leicht gleich dran haben, du kannst den Ski nicht einfach legal lassen, sonst bist du 30 Meter zu weit unten. Also, du musst ihn dann schon führen.
Mhm.
Und das, genau das Ausmaß finden, wie viel Druck muss ich geben, dass ich den Ski noch führe und er sich nicht in Schnee grabe. Mhm. Das war gestern ganz, ganz heikel gewesen.
So, und jetzt kannst du über den Super-G von Marco Odermatt reden.
Ich würde sagen, es gibt ja einen Haufen Geschichten über die absolut perfekten Abfahrten. Eberhard Rinkitzbühel, auch Güsch, sein grosser Sieg dort.
Odermatt, seine WM-Abfahrt in 2023 in Courchevel, ist auch so etwas gewesen.
Ist deshalb extrem gut gewesen, weil er halt einfach noch nicht, sagen wir, der absolute Top-Favorit gewesen ist für die Disziplin. Aber ich würde sagen, darum, Abfahrten sind noch leicht oder einfacher, so ein bisschen einzuordnen und gegenseitig abzuwägen. Aber der Super-G, den er da gezeigt hat, über den werden wir noch in 10, 20, 30, 40 Jahren reden.
Und darum, weil du vor dem Super-G gesagt hast, er gewinne nicht.
Also, wir müssen ein bisschen aufpassen, gesagt hat er gewinnen nicht. Also,
Wir reden im Moment gegen eine Österreicherin. Und dort hast du von dem Super-G ganz klar gesagt, der Marco Odermatt wird auch nicht gewinnen.
Ich habe tippet, dass er noch nicht gewinnt. Und wie du weißt, im Tippen als erstes einmal bin ich ein sehr Kontergö-Wetter.
Ja.
Ich kann nie für meine Fußballmannschaft das Eis antun, wenn die daheim spielen. Das kann ich nicht.
Ja.
Weil, wenn ich dann im Tipp falsch habe, hat wenigstens das Herz gewonnen und so, oder? Also, aber eben, wir tippen gehört auch so ein bisschen zu Wetter. Was willst du jedes Mal der Odermatt aufs Eis tun, wenn du nur 1,01 zurückbekommst? Also, du bekommst ja nichts zurück. Mhm. Sagen wir jetzt im Wettbüro. Mhm. Also es geht nicht um Geld. Aber das ist so ein bisschen, das gehört, man muss schon ein bisschen sagen. Und vor allem mit solchen Sachen darfst du auch ein bisschen kommunizieren. Hey, Moment, das ist alles nicht so selbstverständlich. Ja. Es kann ja noch irgend Zeiten oder das andere könnte ja noch passieren. Ich habe mich auch wehgetan, in den Marco Odermatt nicht als Erster zu tippen.
Ja.
Weil, wenn du das analysierst, Training, sein Können, sein Material und alles, wenn man sagt, ja, Kopfertour, wenn alles aufgeht, dann kann niemand schneller fahren. Aber es geht eben nicht immer alles auf. Und darum passieren die halbe Sekunde Differenzen und dann bist du Fünfte.
Das hat sich ja hier in der Abfahrt bewahrheitet. Das haben ja dann nach dieser Super-G-Gala ganz, ganz viele gesagt, ja, wer will den Odermatt auf dieser Abfahrt schauen? Fahrt nachher eine gute Abfahrt, aber es ist eben nicht selbstverständlich. Er wird mit einer guten Fahrt oder wird der Fünfte.
Ja.
Jetzt ist ja das ein bisschen ähnlich gewesen.
Man hat das Reglement ändern. Man hat sagen, hören die Burschen, ihr könnt die Abfahrt mit dem Super-G Ski fahren.
Genau.
Dann wäre das Problem
gewesen. Genau. Aber kann man ja nicht. Und darum, es hat mich alles schon ein bisschen stark erinnert an Kitzbühel, wo er den Super-G gewinnt. Nicht ganz so in begnadeter Manier, aber auch souverän. Und dann in der Abfahrt nicht aufs Podest fährt, sein grosses Ziel. Beat Feuz hat dann gesagt, das ist fast logisch. Der Kitzbühel Super-G-Tag, der braucht dir so viel Energie, dass es nachher am nächsten Tag ganz schwierig ist, in der Abfahrt die Spannung aufzubauen. Mhm. Und ein WM-Super-G braucht ja viel Substanz, oder? Vor allem mit dem Rennen nach dem Rennen, wo du dort als Sieger musst absolvieren. Mit all diesen Fernsehauftritten und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl gehabt, dass das Quäntchen war, wo ihm nachher in der Medaille gefällt hat für eine Abfahrt? In der Abfahrt gefällt hat für eine Medaille?
Ja, ich weiß nicht. Also, Folgendes. Es ist ja bekannt, dass im Sport, im Spitzensport, Theorien immer erst nachher kommen. Ja. Immer erst, wenn alles passiert, dann habe ich die perfekte Theorie für so etwas.
Ja.
Ich würde es mal eigentlich sagen, der Marco muss das Umgehen mit Sieg nicht mehr lernen. Er hat das. Er weiss, wie es funktioniert. Er gibt sich her für alle zusammen und weiss, wenn Schluss ist, wenn er sich zurückziehen muss. Von dem her, ich glaube nicht, dass es ich glaube nicht, dass es ein Energieverlust war, der grossartige Sieg. Im Gegenteil, von mir aus gesehen, sollte das ja eigentlich Rückenwind geben. Es sollte eine gewisse Lockerheit geben. Ich habe Anfang der Saison einmal so einen blöden Satz formuliert, wo ich gesagt habe, der Marco hat versucht, sich selber zu überholen. Und ich glaube, man kann mit dem schon ausdrücken, wo das Problem liegt. Oder wo die Erklärung am Schluss liegt. Ich meine, Moment, 66 Hundertstel auf den Sieg. Du kannst das nicht einfach überall holen, aber du kannst es relativ schnell verlieren, wenn du an einem Ort in einer Kurve zu schwer bist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die ganze, wie das Rennen abgelaufen ist, oder? Der Monet zuerst die Sekunde und dann kommt der Kriechmeier. Und wenn der Kriechmeier nach einer perfekten Fahrt von Monet Bestzeit fährt, dann musst du dir sagen, dann würde ich am Start oben mir sagen, hey, Moment, also ist es schon möglich. Wenn der Kriechmeier nicht gekommen wäre, dann Monet immer noch mit einer Sekunde Vorsprung, dann fährst du es ein bisschen auf
den,
ja, fast ein bisschen verzweifeln, ja. Oder ja. Sagen. Und dann, von allem hat er sicher nicht mehr mitbekommen. Nimm ich jetzt einmal eine an. Glaub nicht. Probierst du ja schon ein bisschen
ab. Also, wenn der von allem, der Monet, hat mitbekommen, dann hat der Odermatt sehr wahrscheinlich auch der von allem mitbekommen.
Okay, dann müssen wir ihn selber fragen. Ich weiß es nicht.
11 und 13. Na gut, zwischen Monet und von allem ist eine Wesen zwischen. Okay.
Ja. Aber, der Marco ist sicher am Start gestanden und hat gesagt, hey, ich muss eine perfekte Fahrt haben, aber ich muss einmal nur den Unterschied machen. Wo kann der Marco einen Unterschied machen? Nur, wenn er in diesen Kurven, oder in den Kurven, wo ja eigentlich seine grosse Stärke sind, wenn er dort noch Platz schaffen tut. Das heisst, wenn er einen Millimeter tut. Das heisst, wenn er halt einfach, du siehst gewisse Spuren, wenn du halt sagst, ich gehe innerhalb von diesen Spuren und ich gehe nur direkter. Das sind Momente, wo er sich selber eben überholen will. Das heisst, anstatt schön dort ansetzen, wo die anderen auch angesetzt haben, und dann nicht quer durch die Schläge durchkommen, ein bisschen innen durch und kaum vertreibst sie, bis macht es zweimal bum bum und dann hast du 3 Meter verloren. Das sind so ein bisschen die Überwille. Und Das ist nicht Neues. Das kann passieren. Es kann auch aufgehen. Mit dieser Überwille brauchst du hier und da auch. Ich bin mit Franz Klammer unterwegs gewesen. Er gestern Morgen bei der Besichtigung, und da hat er mir aufzumachen gesagt, weißt du, der Sieg da auf der Piste, der kommt dir nicht entgegen. Du musst ihn holen. Und nur wenn du den Sieg holst, dann wirst du da Weltmeister. Das heisst, du musst an einem Ort etwas probieren, wo die anderen nicht gemacht haben. Nicht aufgegangen, wegen dem Kind keine Welt zusammen. Vor allem nicht für den Marco.
Definitiv nicht. Was mir nicht gefallen hat in dieser ersten Woche, sind die Leistungen von unseren Frauen. Muss man ganz klar sagen. Also, ich bin generell der Meinung, dass die Frauenabfahrt keine gute Werbung war für den Sport. Widersprichst du mir?
Ja.
Warum?
Oh, einfach mein Gefühl, das ich sage. Ich habe ja auch ein gewisses Vorurteil gehabt. Also Vorurteil nicht, aber du wirst ja dann auch gefüttert von Informationen, von Meinungen, von allen anderen. Und so bin ich hier angekommen, auf das Saalbach. Das ist alles zusammen flach. Da ist kein
Nein, ich meine nicht wegen der Piste, sondern so wie es gefahren wurde.
Aha, ja, nein, da bin ich mit dir einverstanden.
So wie es gefahren wurde, ja, ja. Das ist keine gute Werbung.
Aber können wir noch schnell über die Piste reden?
Ja.
Also ich glaube, sowohl die Herrenabfahrt wie auch die Frauenabfahrt ist absolut super Piste. Wo alles drin hat und hervorragend präpariert war.
Also Fritz Streger kann man der Stelle ein
grosses Fernsehen wählen.
Das ist die österreichische Antwort auf Hans Bieren, auf einen Diamanten-Hans.
Weniger Salzbrot.
Also, Pisten haben uns überzeugt, aber eben die Leistungen von diesen Frauen in dieser Abfahrt, die haben mir nicht gefallen.
Wenn du zu den Leistungen sagst, dann reden wir ein bisschen vom Niveau. Es ist bekannt, in den letzten paar Jahren hat das Niveau Qualität bei den Frauen ist nicht besser geworden.
Ja.
Um das schön auszusehen. Und es hat zu viel Rücklagesprung gegeben, also überhaupt die Bewegungen über die Wellen hinein, wo schon eine Herausforderung war. Das darf man nicht vergessen, oder? Mit Tempo 100, aus den Kurven raus, direkt wieder eine Welle und schon wieder eine Welle und schon wieder eine Welle. Und die Sprünge haben ein paar super schöne Sprünge drin gehabt. Dort muss man ein Kompliment machen auf den grossen Sprung, wo wirklich auch Vorbereitung hat können stattfinden, wie der Zielsprung oder wie oben in der Mitte ist noch einer gewesen. Dort habe ich eigentlich recht super gute Sprünge gesehen. Und immer, auf der einen Seite haben wir immer wieder gesagt, Frauen können nicht springen. Mhm. Wenn die Sprünge richtig gut gebaut sind, wenn sie Zeit haben, um sich vorzubereiten, dann geht's. Aber wenn die Zeit nicht stattfindet, dann habe ich einfach zu viele schlechte Beispiele gesehen. Kann ich mit dir einig?
Ich habe ein sehr gutes Beispiel gesehen bei dieser Frauenabfahrt. Das war Emma Eicher, die Deutsche mit Startnummer 30. Bei ihr war einfach das Problem, dass bis es nicht mehr zugelassen hat.
Falsche Startnummer,
ja. Aber sonst ist das gesehen, für mich die einzig richtig gute Fahrt bei dieser Frauen-WM.
Brissi Johnson, hä? Doch, die ist gut gewesen.
Unspektakulär.
Unspektakulär, aber ich würde es nicht behaupten, dass alle gewusst haben, wie es kommt. Erstens habe ich gesagt, im Vorfeld, ich würde gerne die Emma Eicher auf Platz 3 tun als Medaille, aber das wird nicht passieren, weil sie kommt mit 30.
Ja.
Oder 29. Nein, 30.
Startnummer 30.
Und das ist schon verrückt. Ich meine, genau zur Mittagszeit, wo sich die Temperatur um 1, 2 Grad erwärmt, die Sonne voll reinprätscht, dann bist du, muss richtig rechnen, 2,5 Minuten, dann bist du eine Stunde, fast anderthalb Stunden später als Nummer 1.
Ja. Unterschied von 7, 8 Grad.
Das weiss ich nicht.
Also, wir hatten das schon in Kitzbühel das Jahr, oder? Da hat man eine Wetterstation aufgestellt beim Brückenschuss.
Ja.
Also, bei diesem Gleitabschnitt in Kitzbühel. Und das ist zwischen Start und dem Rennende hat sich der Temperatur um 7 Grad verändert.
Gut, ich weiss es nicht, wie es da war. Die Wetterprognose war so, dass es zwischen 11 und 1, sagen wir, um 3 Grad erwärmt tut.
Ja. Ich hatte das Gefühl, es ist mehr gewesen.
Aber das ist klar. Ja. Das spielt keine Rolle in den Steilhängen, wo noch leicht die Sonne drüber drinnen überscheinig ist. Aber auf den Flachstücken, dann prätscht sie natürlich auch noch. Da hat man auch gesehen, haben die meisten durch die Zeit verloren.
Lara Gut-Berami, mir hat schon im Vorfeld gesagt, es ist sehr wahrscheinlich nicht eine Abfahrt, wo ihr gerade jetzt besonders liegt, aber sie hat im ersten Training hat sie Bestzeit aufgestellt.
Und was halt einfach schon nicht so wahnsinnig viel aussagt. Das darf man nicht vergessen. Man hat gewusst, es ist gutes Wetter. Ja. Wir werden, was haben sie, 3 Training gehabt, oder? Ja. Und dann sind natürlich, ja, da gehen sie anders dran, an das ganze Zeug. Mhm. Aber, ja, einverstanden. Ich habe das auch im Vorfeld gehört. Ich weiss nicht, ob sie es sogar selber gesagt hat. Das ganze Wellenzeug und eine Welle nach der anderen. Und dann, bringt sie natürlich gegenüber ein paar anderen grösseren
Fahrerinnen. Sie hat nicht die Hebel von einer Miriam Buchner, oder? Für die Wellen.
Ja. Oder? Ja, kann man schon ein bisschen sagen. Ja. Aber gehört natürlich auch dazu. Die Abfahrt ist sicher nicht auf Lara Gutberami zugeschnitten gewesen, das ist klar.
Für mich ist Lara Gutberami sportlich unantastbar, auch wenn es hier nicht so gelaufen ist. Ich meine, sie hat so eine grosse Karriere gemacht. Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren.
Nein.
Ja. Was ihre sportliche eine von den grössten fallenden Zeiten. Wo ich einfach wieder die Stirn gerunzelt habe, ist ihre Reaktion nachher, oder? Auf die, also es hat schon angefangen im Vorfeld. Sie ist, wenn ich gesehen habe, was ein Marco Odermatt oder generell auch ein Franjo von Almen, der ja jetzt so sehr im Rampenlicht ist, was die, für eine Medienpräsenz hatten, vor ihren Auftritten, wie viele Medientermine das die haben wahrgenommen. Lara Gut lässt am Sonntag am Abend ein Kommuniqué verschicken durch ihre Presseverantwortlichen, dass sie da nicht teilnehmen werden, aber wir können Audiofiles von ihr abladen. Denn nach dem Rennen, nach der Abfahrt, wir haben es zusammengezählt, sie hat 8 Fragen, hat sie in einer Minute 17 beantwortet. Du kannst jetzt dem sagen, es ist effizient, oder? Für mich ist es einfach nur schnodrig. Was würdest du ihr sagen, wenn du ihr Manager wärst?
Also, du hast Sportlichen angesprochen, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren.
Ja.
Es ist einfach schon ein bisschen so. Es gibt ganz verschiedenartige Meinungen zu dem. Die eine ist, ich mache den Sport für mich, ich bringe meine Leistung und damit müssen wir zufrieden sein. Die andere Variante ist, wo vielleicht die anderen nehmen, eher zutrifft, ich mache einen Sport, weil ich den Sport gerne habe und ich will den Sport weiterbringen und ich will eine Werbebotschaft überbringen und ich will es bekannt machen und ich will, dass einfach nur mehr Leute zuschauen und nur mehr Leute auf die Ski gehen und der Tourismus floriert und alles ganz, weißt, also mitschaffen an dem, wo du selber bist. Grosses, super Beispiel sind für mich die neuen Sportarten. Snowboarder sind hervorragend in dem. Der ganze Lifestyle dort, der übergebracht wird. Jeder ist ein Botschafter für die Sportart. Ich glaube, mit gutem Gewissen kann ich nicht einmal einen Vorwurf machen.
Sie aber weißt, wenn du sagst, weißt, wenn du jetzt sagst, Lara Gut, sie macht den Sport für sich selber, das ist so eine kleine Einstellung. Ja, aber sie hat Geldgeber.
Ja, ist klar.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geldgeber den Blausch haben, wenn sie anstatt vor einer Kamera steht, vor einer Abfahrt, einfach irgendwelche Audiofiles sieht, weil da sieht man ja all die Verbandssponsoren, sieht man ja nicht.
Nein, da bin ich mit dir absolut einig. Also da geht es um die Wirtschaftlichkeit von einem Athlet oder von einer Athletin. Und die Wirtschaftlichkeit kannst du, wenn du ein guter Manager oder jeder gute Manager wird dir das sagen, dass du die Wirtschaftlichkeit kannst steigern. Aber wenn du zufrieden bist mit der Wirtschaftlichkeit, die du jetzt hast, die du inne hast, dann ist es eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es sogar ihr gutes Recht, sich so zu verhalten. Weil sie verlangt ja dann nicht, dass alle Medien über sie schreiben und sie wird nicht böse und nicht traurig, wenn man ihren Namen im Vorfeld gar nicht erwähnt hat. Im Gegenteil.
Nein, aber es gibt einen Skiverband, oder, wo ihr relativ viel finanziert. Das finanziert sie nicht selber. Und der Skiverband, oder, hat Sponsoren, wo irgendetwas durch etwas eine Gegenleistung erwartet.
Genau, wenn Pickel hat argumentiert, ist sicher niemand von denen, die du jetzt erwähnt hast, zufrieden.
Genau.
Da könnte man mehr machen.
Ja.
Könnte man mehr machen. Aber du musst mich richtig verstehen. Ich versuche auch immer wieder das Individuum von jedem. Es ist nicht allen gegeben. Und es ist vielleicht halt einfach ein bisschen weiter weg von dem täglichen Schweizer Gedanken, wir sind die Nation Nummer eins, und wir sind das immer gewesen.
Das kommt in Udine, rein, kommt das nicht so
über. Das finde ich nicht so immer, ja, genau.
Reden wir über Michelle Gysin.
Mhm.
Auch sie, Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Sie tut sich im Moment wahnsinnig schwer, hat sich hier für die Abfahrt nicht qualifiziert. Wenn wir jetzt eine Ursachenforschung betreiben, auf was ist das bei dir, für dich zurückzuführen?
Ich wollte gerade sagen, das ist schwierig für mich. Also, es ist schwierig für alle zusammen, ja. Also, erstens einmal, ist das, was jetzt kommt, von der Michelle, ja sicher nicht überraschend, oder? Wenn du einfach auch im Vorfeld in dieser Saison einfach so eine Richtung in Schwung kommst, nicht, sagen wir, technisch gesehen nicht die richtigen Ansätze findest. Ich glaube, sie kämpft um ihre Position. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Skilehrer mit ihr darüber reden und sagen, wenn du einen richtigen, perfekten Schwung willst fahren, musst du so und so Ski fahren.
Ja.
Aber sie ist auf der Suche, die ganze Zeit auf der Suche. Und irgendwie hat es mir fast ein bisschen leid, dass sie, wenn ich richtig verstehe, dass sie jetzt noch an dieser Weltmeisterschaft hätte müssen ihre Qualitäten zurückfinden. Das ist fast nicht möglich, weil an einer Weltmeisterschaft willst du nach vorne, du willst Erfolg haben, du willst die Medaille hinkommen. Und das ist halt einfach nicht gelungen. Hm. Aber das hat mich eigentlich persönlich nicht überrascht. Wo ich nicht mitreden kann, ist, wie weit sind wir oder wie weit ist sie mit dem ganzen Material?
Das ist das, was ich einmal mit dem Pauli Akkola über das diskutiert. Und der hat gesagt, die tut mir so leid, die Michelle, oder? Mit diesen huren Schwarten. Keine Chance, die müsste mal ein Stöckli fahren.
Ja, das ist jetzt sehr einfach ausgedrückt. Sie hat ein Stöckli, ein Völkel, ein Atomik, sie hat alles fahren. Hier und da geht's ja nicht nur darum, um den Brand, also um was für die Marke, dass du fährst, sondern liegt dir der Charakter von dieser Marke, funktioniert das mit dem Stil, mit all dem zusammen? Es macht der Arschin, sie behauptet zwar nein, wir haben das im Griff, aber wenn es halt einfach nicht vorwärts geht, dann nachher hast du es nicht im Griff. Das ist ganz klar. Ich wäre nicht überrascht. Ich wäre nicht überrascht, wenn jetzt da halt eine Änderung könnte, im Fall, dass sie es eben noch eins wirklich umwissen.
Michelle Gysin wird nicht für Teamkombination aufgestellt, die bei dieser Weltmeisterschaft zuerst mal im Programm ist.
Ja, sie wäre ja ein Teamplayer.
Sie wäre absolut eine Teamplayerin, oder?
Kombifahrerin.
Ja. Ist der Marco Odermatt schon ein Teamplayer? Du hast mir aber vorhin gesagt, der darf dort nicht fahren, aus deiner Sicht. Wieso nicht?
Also, ich habe nicht zum Entscheiden, aber sagen wir, wenn ich in dieser Position wäre, wo der Schlussentscheid muss fällen, würde ich sagen, Marco, es gibt einen grossen Wettbewerb, wo auf dich zugeschnitten ist, und das ist der Riesenslalom.
Ja.
Und du musst dich voll auf den Riesen runterfahren, alles zusammen, Ruhe, Energie tanken, saubere Trainingseinheiten können, weißt, alles probieren und also wirklich auf die Disziplin hundertprozentige Vorbereitung und Konzentration, auch wenn da damit natürlich der innere Druck noch mehr steigt, oder? Weil er ist Favorit im Riesenslalom, ganz klar. Jetzt kommen wir zum Team. Wenn es so wäre, dass wir nicht genug gute Abfahrer hätten, dann würde der Marco die Mannschaft nicht im Stich lassen. Dann würde der Marco sagen, hört, ich fahre die Abfahrt. Ja. Aber du kannst für den Marco, du kannst ja oben runterzählen, du kannst den Franjo bringen, du kannst den Monet bringen, wir haben den Mürisi noch da.
Der Rogentin, oder?
Und dann haben wir den Rogentin noch da, wo eigentlich deutlich unter dem Berg geschlagen worden ist, in zwei Disziplinen. Also, in der Regel ist es so, dass irgendeiner dann der Knopf aufgeht. Franjo hat im Super-G auch nichts bringen und auf einmal ist es gegangen.
Ja.
Also, es schadet der Mannschaft überhaupt nicht, wenn der Marco nicht die Abfahrt fährt.
Wie würdest du aufstellen, konkret, jetzt bei den Männern?
Meine Wunschaufstellung wär die Welsche gewesen, damit sie können die gleiche Sprache reden.
Monet Meyer. In dem Fall.
Ja, weil.
Oder ich Monet mit dem Tanguy-Neff.
So
oder mit dem Daniel Lou.
Oh, Entschuldigung. Das sind ja
die Reden.
Aber die können auch Deutsch zwischendrin. Nein. Also ich würde voll auf Meyer ohne gehen.
Warum?
Wie beide mit M anfangen.
Das meinst du nicht im Ernst. Du musst ein anderes Argument hören von dir. Warum?
Ich glaube, Monet ist von der Abfahrt gesehen kann er genauso schnell fahren wie oder mit von Almen und so, kann genauso schnell fahren, ist durch seine Art und Weise, wie er fährt, fast ein bisschen die sichere Variante. Ich glaube, dass der Monet weniger Fehler könnte machen als ein anderer. Also würde ich ihn als Nummer 1 bringen, mit dem Nummer 1 im Slalom, und das ist halt der Meja. Ich glaube, da muss man sich auf Nummer 1 konzentrieren. Mhm.
Da ist ihm Franjo von Almen der Tanguiné, der in den letzten Rennen einen sehr, sehr guten Grundspeed hat an den Tag gelegt.
Ja, das ist für mich absolute Nummer 2. Ja. Und dann kommt Nummer 3.
Julien Lisier, oder? Ja. Best Friends.
Also, ich meine, wir sind Kupfer.
Die beiden Rebellen, oder?
Aus, aber hey, wir sind ja schon in einer unheimlichen feudalen Situation.
Und das ist für mich der wunde Punkt, lieber Bernhard. Ich erkenne ein grosses Potenzial in dieser Teamkombination. Mhm, ich finde den Grundgedanken sehr, sehr gut. Für mich gibt es einen wunden Punkt, dass die grossen Nationen 4 Startplätze haben.
Das unterschreibe ich. Unterschreibe. Aber, lieber Marcel, es gibt eine Idee, irgendwann wird eine Idee kreiert, dann wird ein Reglement für die Idee aufgestellt, und das ist nicht seit gestern.
Ja.
Darum, ich bin eigentlich ein Gegner, dass man fortan über Reglement diskutieren am Tag, bevor es stattfindet. Das ist spät.
Ja gut, ich kann nicht erst einen Tag bevor das stattfindet, über das anfangen diskutieren. Ich sage das schon lange, mir hat einfach niemand gefragt.
Okay. Oder? Vielleicht fragt schon, aber es hat niemand zugelassen. Nein, ich glaube, also das liegt natürlich von mir aus gesehen in der Verantwortung von den Entscheidungsträgern. Und jetzt einfach, damit wir alle vom Gleichen reden. Entscheidungsträger am Schluss ist der FIS-Vorstand. Ja. Im FIS-Vorstand sind alle grossen Nationen, alle Nationen drin, es sind, glaube ich, 18 Mitglieder, sind 3 Athleten drin. Also die wissen alle, was auf sie zukommt. Die haben das Reglement als Erste zu Gesicht bekommen, haben sie können durchlesen. Und irgendjemand, an einem Marketingmann zum Beispiel, muss sie sich sagen, hey, Moment, Entschuldigung, wir bringen ja gar nicht 4 Mannschaften zusammen bei allen Nationen. Das bringen wir ja gar nicht.
Also jetzt muss man so oben auch limitieren. Die Deutschen beispielsweise, oder? Ja. Bringen keine 4 Ekippen in den Stand, oder?
Ja.
Also Schweiz und Österreich werden dort in dieser coolen Disziplin, oder wo richtig cool könnte sein, eine viel zu grosse Übermacht haben.
Ja. Ja, aber auch, ja. Wir können 6 Medaillen machen.
Ja. Stell dir vor, wenn wir den Gran Montana-Rekord von 1987 mit 14 Medaillen toppen, wenn wir 6 Medaillen in der Teamkombination machen.
Ja, dann musst du es wieder werten. Und also. Aber einfach nur eins schnell. Lassen wir den Teamwettkampf laufen. Es ist so, die Kombination, die ist jetzt so im Reglement. Und wir freuen uns, wenn es jetzt halt einfach Schweiz 1 vor Schweiz 2 gibt. Und Schweiz 4 Fünften ist. Oder irgend so etwas. Oder, also, oder auch nur Dritte.
Ja.
Man darf einfach kurzfristig, bevor es stattfindet. Sonst gibt es bereits einen Haufen Leute, die sagen, ja, das ist eine gute Idee, aber... Unser Bekannte, aber.
Ja.
Es ist alles gut, aber man hätte es noch etwas anders machen können. Ja. Müssen wir nachher, vor dem nächsten Kongress, dann müssen die Leute wieder an den Tisch an und haben gesagt, und jetzt tun wir analysieren, was war, wie können wir es ändern.
Gehen wir zurück in die Zeit, wo man noch nicht hat über Teamkombinationen geredet hat. Da hat es noch nicht einmal einen Super-G gegeben. WM 1978. in Garmisch-Partenkirchen. Wo du nach dieser Abfahrt die Rücktritt erklärt hast. Und du sagst ja immer, oder? Du hast das ganz spontan entschieden, irgendwie, wo du durch Garmisch bist gefahren, wo du bei der Ampel bist geblieben stehen.
Mhm.
Wenn ich aber mit Weggefährten von dir rede, dann heisst es immer, der Russi hat dann aufgehört, weil er immer gesagt hat, am Tag, wo der Peter Müller schneller ist als ich, beende ich meine Karriere. Das war ja dann so. Peter Müller war 5, du irgendwie 14. Ist der Müller jetzt wirklich die Schuld gewesen, dass du aufgehört
hast? Nicht allein.
Aber mit dem Grund.
Ich habe im gleichen Nebensatz habe ich noch gesagt, und wenn mich ein Russ schlägt, einer von Russland, ich habe dort dann auch...
Siganov,
ja, genau. Dann ist... Jetzt sage ich, höre auf. Dann ist der Moment da, wo ich über die Bücher muss.
Ja.
Aber nein, hat keinen Umschlag, um ehrlich zu sein. Das war so brutal spontan ein Entscheid. Aus dem einzigen Grund, weil in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, ich habe zwar Hochbauzeichner gelernt. Ich hatte Aufnahmeprüfung für das Technikum in Luzern. Ich wollte Architekt werden. Und irgendwann, als ich mich entschieden habe, okay, jetzt tue ich zuerst Skifahren und nachher mache ich die Architektur, habe ich mich auch gefragt, wie lange muss ich denn Skifahren? Ja. Ich habe gesagt, und diese Frage stelle ich mir nie mehr. Mhm. Erst an dem Tag, wo ich mir die Frage stelle, würde ich den Entscheid fällen, wie lange ich fahre. Mhm. Und das war so. Das war der erste Moment in meiner Skifahrerkarriere, wo ich mir überlegt habe, wie lange tut man denn Skirennen fahren? Wann fährt das nächste Leben, das richtige Leben dann? In dem Moment, wo ich mich das gefragt habe, habe ich eine Minute später mit mir selber abgemacht, das war es.
Gut, und eben?
Und das ist, ein hoher Schwein, wenn du das kannst, als Abfahrer. In einem Zeitpunkt, wo du voll dabei bist, wo du nicht verletzt bist, wo alles gesund ist, können sie sagen, hey, es war wunderschön gewesen, danke.
Aber gleich noch mal zurück zu dem Peter Müller. Ich meine, dass die Abfahrtswildsau aus dem Zürcher Flachland plötzlich schneller ist als der grandioseste List aus den Urner Bergen, das hat er schon wehgetan.
Nein, das ist so eine schöne Geschichte. Ja, die Geschichte tut immer gut. Aber das ist natürlich, das hat überhaupt nichts zu tun mit dem. Peter gut. Müller ist nicht schneller gewesen als ich, sondern Peter Müller ist schneller gewesen als Haufen andere. Und dann nachher ein paar Jahre lang ein Haufen rennen, jahrelang als alle anderen, oder? Also das darf man einfach nie vergessen. Und er ist, wie andere auch, im richtigen Moment gekommen, wo wir so einen Motor absolut haben können brauchen. Ein Motor, der einfach gesagt hat, hey, man kann nur ein bisschen mehr. Man kann anstatt im Zug in der ersten Klasse hocken und warten, bis der Tunnel vorbei ist, kann man ja eigentlich in die Hockey gehen und warten, bis man durch den Gotthardtunnel durch ist, in der Hockey. Also, solche Sachen passen mir ein. Finde ich noch cool. Also, er ist nicht der angenehmste gewesen, aber er ist eine grosse Bereicherung gewesen für den ganzen Skisport.
Unbestritten, aber eben, er war nicht der angenehmste gewesen. Und es sind ihm ja auch ein paar Streiche also gespielt worden.
Man muss sagen, angenehmste. Ich glaube nicht, dass ich mit Peter in die Ferien gegangen wäre, drei Wochen oder zwei Wochen. Ja, eines viel gewesen.
Genau. Aber bist du der gewesen, wo ich mit Schuhen gebisselt hätte, noch dazumal?
Nein.
Nicht gewesen?
Nein.
Wer ist denn das gewesen?
Keine Ahnung. Ich kenne die Geschichte auch nur vom Hören sagen. Ja. Ich habe es nicht gehört. Ja. Nein.
Aber ihr habt ihm einen Haufen Streiche gespielt.
Ich nicht.
Du nicht. Aber du bist dabei gewesen, wo ich andere Streiche gespielt habe. Du musst keine Namen nennen. Komm, erzähl der Besten.
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es hat viel coolere Typen gegeben in dieser Mannschaft. Oder hat sicher der Philipp Ruder zugehört. Der war so ein bisschen ein Animator gewesen. Oder ich weiss nicht, der Dündel Westi auch. Das sind so ein bisschen die gewesen, wo einfach hinter vorgehaltener Hand irgendwie wieder etwas abgemacht haben und ihm irgendetwas belustigt haben. Was auch immer. Nein.
So Aktionen, wie sie gestern passiert sind, eben, da haben wir schon drüber diskutiert. Gegenseitig die Haare zerschnitten, das habt ihr euch nie. Aber ihr seid ja auch bekannt gewesen dafür, dass ihr eine richtige Einheit gewesen. Was ist so eine Geschichte, die du erzählen kannst, die Einheit, die ihr da gewesen seid, widerspiegelt?
Ich bin letzte Woche auf der Ski und dann ist der Paul Berlinger, mein wichtigster Trainer, dort gewesen. Und dann ist die Geschichte auf einmal entstanden. Es hat, am Schluss vom Winter hat es ja immer das Man Vaudoise gegeben. Das ist in Les Ains, Les Diablerets und Les Mosques gewesen. Das sind die nicht mehr Weltcup, aber FIS-B-Rennen, wo du wirklich deine FIS-Punkte für die erste Gruppe noch hättest können machen. Und ich bin effektiv auf dem Sprung gewesen, im Riesenslalom für die erste Gruppe zu machen. Ja, genug Resultat gehabt. Haben wir dort ein gutes Rennen müssen fahren. Und, Walter Escher, René Berto, Leinwald, sind wir etwa 4, 5 dabei gewesen. Und wir haben uns getroffen. Ein bisschen zu früh. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir noch ein Aperitif. Es klingt ja blöd, dass Skirennfahrer an ein Aperitif gehen. Aber es hat dann, glaube ich, ein Gläschen oder zwei Weissen gegeben. Und anstatt sofort zu Nachtessen, sind wir in die nächste Bar. Und nach dem Weisswein ist es stärker geworden. Es ist dann Whisky und dann ist der Paul Berlinger gekommen und hat gesagt, hey, Bursch, das geht ja nicht. Wir haben ja ein schwieriger Riesenland, das können sie nicht machen. Und dann haben wir anstatt, dass wir gesagt haben, wir hören auf trinken, haben wir gesagt, oder hat dann irgendeiner gesagt, wir tun nicht sagen, wie viel als wir noch so trinken können, sondern wie lang. Und dann ist irgendwie am Abend um 10 Uhr, haben wir gesagt, definitiv ist Schluss. Und am Abend um 10 Uhr sind wir Oh, das wird schwierig, ich kann das fast nicht erzählen.
Es ist doch, so, das nein, es ist so schlimm.
Sind wir am Abend am Zähne effektiv alle miteinander zu dieser Bar raus. Und es ist ja bekannt, dass Spitzenathleten kaum etwas mögen verleiden, Alkohol. Aber der Alkoholgehalt bei allen zusammen ist so hoch gewesen, dass es komischerweise am ersten richtig schlecht geworden ist. Und er sich dort dann an eine Schneemauer angelehnt hat und das Zeug hat können rausgeben. Und dann haben wir gesagt, wir sind ein Team. Wenn einer das schon muss, dann machen wir es alle miteinander. Und haben dann so, weißt du, wie Fußballnationalmannschaft dort steht, wenn es Nationalhymne gespielt wird.
Ein Kreis bildet, ein Kreis bildet, oder?
Und dann ist das, also das ist etwas vom, sagen wir, vom Gerüß am schlimmsten. Das kann man ja vielleicht rausschneiden, oder? Dass
man hey, das ist etwas ganz
Menschliches, dass man mal muss hergeben.
Ja, klar, das
haben kann passieren. Haben wir alle
schon, anderen auch schon passiert.
Haben wir alle schon gemacht.
Ja. Oder? Aber das war Mannschaftsbildung.
Ja.
Mit dem Resultat, dass es verdammt schwer war am nächsten Tag. Ich habe meine Punkte aber gemacht.
Und du hast ja deine allerletzte Abfahrt hast du gewonnen, oder die allerletzte Weltcup-Sieg hast du können einfahren. Auch kurz nach einem Absturz mit dem Franz Klammer.
Ja, jetzt, wenn ich das alles erzähle, du machst mir das schlimmste Huren Image, das ich hatte. Das
schau mal, einer, der mit 76 noch so gut aussieht wie du, so ein Hütchen hat wie okay. Ein Bebenviertel.
Okay, ich weiss. Also. 77, also, weiss einfach, ich kann nicht mehr gewinnen. Ich bin zwar, glaube ich, 3 Jahre lang nicht schlechter gewesen als 5. oder irgendwas, aber einfach, es hat einfach nicht gelungen und da war halt der Klammer da gewesen. Wir waren in Genf an einer Fernsehsendung und nach der Fernsehsendung sind wir zurück ins Hotel und dann haben sie gesagt, gehen wir noch ein paar Bier trinken? Ich habe gesagt, nein, ich will liegen, weil Mursin ist angestanden. Und bin dann ins Zimmer, dann, ja gut, verdorben, irgendwie 10:30 schlafen kann ich gleich nicht, bin ich aber in die Bar gegangen und dann schuf es mal 5 Minuten später, ist die Hand vom Klammer auf meiner Schulter gesehen, ja du, ein Bier.
Ja.
Okay, kurz auf. Wir sind miteinander ausgegangen in Genf. Es ist dann 4 Uhr am Morgen. Und sind dann am nächsten Tag auf Mursin gefahren. Mit dem Resultat, dass ich am Trainer haben müssen sagen, ich habe eine leichte Grippe. Ich könnte morgen am ersten Trainingstag nicht antreten. Und habe dann den ersten Trainingstag ausgelassen. Habe ich probiert zu erholen und wieder die Energie zu tanken. Habe dann so eine Stimmung, so, nicht eine leckere Stimmung, aber probiere so eine lockere Stimmung an den Tag zu legen. Bin während dem Einfahren auf Pulverschnee fahren mit der Rennski. Du musst dir das vorstellen, das ist ja unglaublich.
Da hat der Service mal wahnsinnig viel ausgehakt, kann ich mir vorstellen.
Und dann habe ich mein Rennen wieder gewonnen. Endlich dann wieder mein Rennen gewinnen können. Aber das hätte ich nicht können, wie sagen, die Vorbereitung für die nächsten Rennen sein. Das sind so Aussetzer.
Ja, aber zwischendurch muss man ja mal auch als Leistungssportler das Ventil aufmachen, das ist ja wichtig, oder? Dass man die Freude an dem Ganzen behaltet. Genau. Ich meine, wenn man immer nur lebt wie ein Mönch, ja, ist wahrscheinlich irgendwann einmal die Freude am Tun, am Skirennsport nicht mehr so ausgeprägt.
Ja. Es zeigt natürlich auch, dass du gerade in der Abfahrt, sagen wir, in der Abfahrt brauchst du schon eine gewisse Aggressivität, das ist ganz klar, und Verbissenheit und vielleicht auch ganz klar wissen, was man machen will, Risikobereitschaft. Aber in allem zusammen braucht es auch noch eine gewisse Lockerheit, sonst kannst du den Ski nicht laufen, wie wir schon vorher irgendwann diskutiert haben.
Müssen wir gleich wieder ernst werden, ernsthafte Prognosen für die zweite WM-Woche?
Ja.
Wie viele Medaillen holen wir?
Also ohne Kombi oder mit Kombi?
Ja, jetzt nehmen wir die Team-Kombi, die gehört jetzt dazu.
Ja, dort holen wir sicher 2 Medaillen. Nein, also holen wir 3 Medaillen.
Ja.
3 Millionen.
Ich sage 4.
Okay. Ja, wir können ja nicht beide das Gleiche sagen. Ja. Ich gehe auf 3 und
du sagst 4. Ich sage 4, ja.
Gut. Das macht dann 3 in der Kombi. Dann rechne ich schwer mit dem Marco im Riesenslalom. Macht 4.
Wir holen im Riesenslalom bei den Männern noch eine mehr. Thomas Dummler.
Ja, du musst dann einfach am Schluss können abzählen, wenn es nicht so ist. Ja, ist ja alles möglich. Weißt du, bei diesen Sachen man darf nicht nur nach der Wahrscheinlichkeit gehen, sondern auch doch, man muss eben die Wahrscheinlichkeit hinführen nehmen, dass es eben andere auch noch gibt.
Ja.
Also, ich erwarte jetzt, trotzdem, dass sie sich vielleicht nicht so wohl fühlt, eine Medaille von der Lara Gut im Rissensohn.
Camille Rast hast du nicht auf der Liste.
Katzi. Ja. Katzi, gell? Das ist eben genau so. Ich tue sie nicht gerne auf die Liste, weil wenn sie mir dann eine bringt, ist das herrlich. Vielleicht ist es Delian Christen.
Mhm. Deine Urnenlands.
Das wäre nur, nur
Urne.
Ich glaube, dass die Wendy noch etwas zu gut hat. Mhm. Und die Wendy holt im Slalom auch noch. Dann haben wir 3, 4, 5, 6. Ja, da sind wir aber, ja.
Da hast du mehr Jahre im Mannenslalom noch nicht drauf. Da
habe ich noch nicht drauf gehabt.
Ja. Ja, ich bin mir einfach ziemlich sicher, dass der Thomas Tummler im Riesenslalom von den Mannen neben Marc Odermatt eine Medaille holt, will. Ist hier letztes Jahr auf dem Berg schon sehr, sehr stark gefahren beim Weltcup-Final auf das Podest, ist dritter geworden.
Und ist in dem Team mitgekommen?
Team hat die Medaille gerettet. Oder? Ja. Und hat dort gezeigt, dass er mittlerweile ein starkes Nervenkostüm hat.
Ja.
Er war ja immer der gewesen, wo man gesagt hat, ja, der hätte einen schnellen Schwung. Aber, er hat Nerven aus Glas. Hey, zweimal praktisch in einer aussichtslosen Situation
hat er es gedreht.
Also der hat bewiesen dort, dass er nicht nur skitechnisch parat ist, sondern auch mental.
Mhm.
Und ich glaube, in diesem Mannenslalom Daniel Juhl. Ja, du lachst mich
zu. Ich kann doch jetzt nicht Nein sagen. Daniel Juhl kann die Medaille holen, aber ich sehe eher den Meijer und.
Meijer kommt es ganz darauf ab, wie er im Riesenslalom und bei dieser Teamkombi performt. Ich glaube, wenn er dort die Medaille holt, dann schlägt er im Slalom zu. Aber wenn er ohne Medaille sollte in Slalom hineingehen, bin ich skeptisch.
Klar. Ich würde es so sagen, wenn der Meijer einigermaßen durchkommt, dann hat er die Medaille. Das einzige Hindernis sind die Stangen, oder, wo halt da sind und der Reifhändler kann passieren. Das kann immer passieren, kann allen passieren. Was wir ganz allgemein festgestellt haben, bin ich ein bisschen überrascht, die doch Steigerung von den Österreicher. Anfangs Winter habe ich gedacht, nein, die holen das nicht. Ja. Oder? Und jetzt auf einmal sind sie einfach da. Und das gibt schon einen unheimlichen Auftrieb.
Ja.
Also, selbst wenn die Heimspiele sind, das ist klar. Aber weißt du, so ein Feller oder wie sie alle heissen, die können dann auf einmal über sich auswachsen und dann sind sie schwer.
Marco Schwarz.
Zum Beispiel.
Marco Schwarz.
Aufsteigende Form, Sicherheit bekommen.
Ja. Und das
wird spannend.
Das ist ja, wie man so schön sagt, der weiss, wie man Medaillen gewinnt.
Das wichtigste Thema am Schluss von dieser WM wird die Schweiz im Medaillenspiegel das Vorderste sein.
Ja, da halte ich.
Es geht kein Quote jetzt in diesem Fall.
Ja, definitiv. Bleibst du noch da, oder fährst du jetzt heim?
Ich gehe zurück, ja.
Du hast aber nicht das Elektroauto da, das wunderbare, was von Subaru hast du bekommen, sondern du hast den Benziner.
Ich habe den Benziner, der andere ist gerade in der Garage im Service.
Ja.
Nein, ist am Aufladen.
Ja. Aber du bist auch schon mit dem mit dem Stromauto auf Dienststrasse in Österreich und das ist gar nicht so gut gekommen.
Ja, aber du musst ja alles zuerst ein bisschen lernen. Also ja.
Was hast du denn falsch gemacht beim ersten Mal, wo du mit dem Stromer bist in Österreich gefahren?
Ich habe es war am ersten Tag, als ich einen Stromer unter dem Füdler gehabt habe. Und sie haben mir dort gesagt, du, das ist nichts für dich eigentlich, auf so lange Strecke. Du bist nicht der Charakter dafür.
Ja.
Und effektiv, ich musste mich charakterlich verändern. Das Auto, wo übrigens ein sensationelles Auto, das Fahrvergnügen, soll ich nur eins im Werbespruch
machen?
Nein, wirklich. Die Autos sind sensationell zum Fahren. Aber du kannst nicht einfach ins Auto hocken und gehen und dann denken, ich sehe den schon.
Du musst ein bisschen eine Strategie zurechtlegen.
Du musst es planen und musst so richtig pickelherzig mit dir. Du kannst nicht erst gehen tanken, wenn du fast nichts mehr hast. Sondern du musst viel, viel früher, wenn es eigentlich noch gar nicht angesagt ist, noch kein Lämpchen leuchten und so. Du musst halt einfach das investieren. Also ich sage, du bekommst einen anderen Charakter.
Ja.
Was ja bei mir positiv wäre, wenn du ein E-Auto fahren würdest.
Also, zusammenfassend kann man sagen, denn Weil der Bernhard Russi seine erste Reise mit dem Stromauto nicht gut planen kann, ist er etwa mit 2 Tagen Verspätung wieder daheim angekommen. Ich wünsche dir das mal eine sehr viel bessere Rückreise.
Danke.
Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Euch daheim weiterhin viel Spass beim Beobachten von dieser Weltmeisterschaft. Ob Schweiz.